Ich darf uns allen miteinander wieder herzlich willkommen heißen. Wieder ein tiefes und großes Danke an unseren Herrn Jesus Christus, an unseren Heiligen Vater Gott, dass er es wieder möglich gemacht hat, dass wir uns nach einer Woche wieder versammeln haben dürfen und dass er jetzt anwesend ist. Und wir wissen alle, wie mächtig und großes heiliges Wort ist, und ich bin zutiefst überzeugt, er hat für jeden von uns heute einen Satz oder einen Vers oder was ausgesucht, was uns alle stärken wird, was wir mitnehmen werden in die kommende Woche. Ich darf am Anfang drei Verse vorlesen, die uns heute beschäftigen werden. Mit dem Thema, und zwar ist der erste im Psalm 25, Vers 17. Psalm 25, Vers 17. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt. Führe mich heraus aus meinen Nöten. Der zweite, den ich vorlesen darf, Neues Testament. Wir gehen in den Brief, den Paulus geschrieben hat. Mein Lieblingsheidenapostel, sage ich immer wieder, von dem ich viel, viel lernen habe dürfen und noch viel lernen werde. Weil mir seine ganze Geschichte sehr, sehr angesprochen hat und anspricht. Die Korintherbriefe dann auch vor allem. Und zwar steht es Römer 8, der Vers 39. Römer 8, 39. Weder hohes noch tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Und dann noch Hebräer 10, Vers 2. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Ich will mich noch neigen und mit euch zusammen um den Segen des Herrn bitten. Jesus Christus, lass dein Wort jetzt in unsere Herzen tiefe Wurzeln schlagen. Lass uns stille werden und hinhören, was du uns durch deinen guten Heiligen Geist jetzt zu sagen hast. Danke, Herr Jesus, dass wir mit dir gemeinsam wieder diesen Gottesdienst feiern dürfen. Du bist anwesend und du weißt von jedem Einzelnen von uns, was wir brauchen. Mitnehmen, was uns stärkt, kräftigt, aber was uns auch zeigt, wie hoch, heilig und allmächtig du bist. Amen.
Amen.
Das Thema, das ich heute weitergeben darf, diese Predigt, da bin ich schon im Herbst gesessen und habe nicht gewusst, dass gewisse Dinge auf uns zukommen werden, wo wir durchgehen müssen, alle miteinander. Und ich bin mein Herrn immer so dankbar, unseren Herrn Jesus, weil ich kann es immer wieder nur weiter erzählen. Ich rede so mit meinem Herrn, zwar nicht frech, aber so, wie ich mit euch spreche, mit einer heiligen Ehrfurcht und bitte immer wieder, bitte hilf mir, dass mir und meinen Geschwistern durch dein, mit dein Wort geholfen wird. Die heutige Botschaft, die hat das Thema: Vieles lernt man erst zu schätzen, wenn es nicht mehr da ist. Vieles lernt man erst zu schätzen, wenn es nicht mehr da ist. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut es euch geht. Das hört man oft, hat man oft schon gehört, diesen Satz. Und in diesem Satz ist viel Wahrheit drinnen. Ich habe ihn sehr oft gehört in der Kindheit und Jugendzeit, auch so oft bei den Menschen draußen. Wir wissen oft tatsächlich gar nicht, wie gut es uns geht. Wir erkennen Dinge oder verlernen Dinge gar nicht mehr zum Schätzen. Für uns ist alles alltäglich. Und ich zum Beispiel esse gern, und das erinnert mich an meine Kindheit, hier und da einen Apfel und ein Stückchen Brot. Das ist was ganz was Wertvolles ist, aber das sieht man nicht. Und viele, viele Dinge kennt ja jeder von uns jetzt, wie wir sitzen, anreihen und so. Kannst du dich noch erinnern? Weißt du das noch? Solange alles normal ist, fällt es uns allen schwer, das Kostbare unseres Lebens zu erkennen, was wirklich kostbar ist. Wie gut es uns geht oder gegangen ist, wissen wir meistens erst, wenn das Selbstverständliche bedroht ist oder wir es schon verloren haben, wenn es nicht mehr da ist. Dann lernt man das zu schätzen. Ich habe den ersten Punkt, den ich da gesetzt habe, wo ich mir Gedanken gemacht habe, überschrieben, plötzlich nicht mehr da. Was hilft, wenn ein lieber Mensch stirbt? Wir alle waren da schon drinnen, wir alle haben das hautnah miterlebt. Und wir wissen, was dieser Satz oder dieses Wort bedeutet. In einem Lied, das wir vielleicht kennen, hast es an einem seidenen Faden über die Vergänglichkeit des Lebens. Jeder Atemzug in meinem, in deinem Leben hängt an einem seidenen Faden. Gerade wenn ein mir lieber Mensch stirbt und eine große Lücke, ein großes Loch, sagen wir Steirer, im Leben von Angehörigen und Freunden hinterlässt, sage ich, wird man so richtig wachgerüttelt. Erst dann wird deutlich, dass das Leben tatsächlich an einem seidenen Faden hängt. Erst dann kannst du damit was anfangen, wenn dich die Not selbst erreicht. So schnell kann es zu Ende sein und es ist nichts mehr wie früher. Es hat sich alles mit 180 Grad gedreht und verändert. Von einem Tag auf den anderen hat man mit großer Trauer zu kämpfen und manchmal meint man, das Dunkel lichtet sich nicht mehr. Das hört nicht mehr auf. Diese Erfahrungen sind unumgänglich. Da müssen wir alle durch, sind durchgegangen und werden da durchgehen. Jedes Leben ist nun einmal befristet, was das Leben hier auf der Erde betrifft. Was kann in dieser Zeit helfen? Was kann helfen, dass ich mich nicht in der Trauer verliere? Viele Menschen trauern Jahre, Jahrzehnte. Nicht geäußerte Gefühle in mir drinnen blockieren das Innere des Menschen. Verschließen, machen zu, sage ich so, wie wenn man was verwachst oder zugestoppelt hat und es bleibt verschlossen. Zweiter Punkt, den ich mir Gedanken gemacht habe, war, wenn nichts mehr ist, wie es einmal war. Psalm 116, Vers 4. Wer mitlesen möchte, Psalm 116, Vers 4. Da rief ich den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette meine Seele. Nicht nur Menschen leiden, wenn jemand stirbt, Auch Gott leidet, Jesus Christus, wenn Menschen sterben. Ich sag's mit meinen ganzen einfachen Worten. Sein Wort sagt in Johannes 3, 16 und 17, dass er gekommen ist, die Menschen zu erretten und nicht zu richten. Und wenn nicht er weiß ganz genau, wie er was kommt, wenn Menschen in Herrn Jesus nicht aufnehmen, wenn sie Zeit ihres Lebens Jesus Christus ablehnen. Auch Gott leidet, wenn Menschen sterben. Als Jesus Christus zu seinen Freunden nach Bethanien kommt und sieht, wie Maria, Martha über den Tod von Lazarus weinen, ist Jesus Christus tief bewegt und erschüttert. Der Sohn Gottes. Er fragt, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie haben geantwortet, komm her, wir zeigen es dir. Nach diesen Worten sind Jesus Christus die Tränen kommen. Er hat geweint. Also sieht man, wie tief bewegt er ist, wenn jemand stirbt, dass das ihm nicht egal ist. Ich sage es ganz einfach. Nachlesen kennst du das in Johannes 11, 33 bis 35, die Situation. Der Tod rüttelt an Menschen und hier letztlich sogar an Gott. In Jesus reagiert Gott selbst mit Tränen auf den Verlust eines Menschen, Lazarus, der sogar der Freund von Herrn Jesus war. Durch den Tod wird alles hinterfragt. Wir kennen das. Was soll mein Leben, wenn es den Tod gibt? Was mache ich überhaupt auf dieser Welt in der kurzen Zeit, in der ich lebe? Und, da gibt es viele Fragen. Und in 1. Korinther 7, Vers 29a sagt Paulus, das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. Darüber nachzudenken einmal ist empfehlenswert. Fragen, mit denen man sich vielleicht im normalen Alltag, wenn alles normal läuft, wenn man sich an alles gewöhnt hat, wenn alles super, eitel Eierkuchen ist, alles toll, alles tutti paletti, sich nicht beschäftigt, werden in einem Moment aktueller denn je, wenn Gott die Situation ändert. Und es muss und geht durch Gottes heilige Hände alles, was sie ereignet. Wenn ein mir nahestehender, geliebter Mensch stirbt, fällt mit einem Mal außerdem ein ganzes Stück vom eigenen Leben weg. Als wieder wer was auszureißen hat. Hat man schon oft gehört, mein Herz ist mir ausgerissen geworden durch den Tod. Durch die Not, durch die Situation. Es ist einfach nicht mehr da, es ist einfach weg. Und ich selbst habe es miterleben müssen dürfen, das mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, auch heute, wie mein Vater oft ganz laut den Namen meiner Mutter gerufen hat. Das hat mich tief bewegt. Ich habe auch geredet einmal mit ihm über das. Aber man sieht, wie tief das an näher geht, egal. Auch wenn ich Menschen gut kenne, die Wochen, ein ganz guter ehemaliger Arbeitskollege verstorben. Und da sieht man auch, wie tief man dann betrübt ist, aber auch, wie offen man für Gottes Wort wird. Weil es gibt keine Situation, wo Gott dann nicht antwortet und sagt, mit meinen Worten, schau, ich weiß, dass das schlecht geht, ich weiß, dass du Hilfe brauchst, ich lasse dich nicht allein, ich habe was für dich, schau. Dann treten plötzlich schmerzhafte Fragen auf, weshalb Gott diesen Menschen gerade jetzt wegnimmt, warum Gott gerade jetzt die Situation schickt, warum das gerade jetzt passieren muss. Aber Gott weiß ganz genau, wieso und warum. Gott macht keine Fehler. Und nicht geäußerte Gefühle oft in uns. Ich sag's oft, wenn man nach außen kalt wirkt oder wenn einem was oberflächlich ist, blockieren das Innere des Menschen und werden durch solche Situationen wachgerüttelt. Ich sag's mit meinen Worten, so wie ein hartes, steinernes Marmelade, kann ich mir meiner Mama noch immer erinnern, unsere Mutter, das was gehalten hat wie ein Stein, das hast du keiner niederhauen, das Glas war zerbrochen, das Marmelade war noch immer da, es wird alt, es wird hart und so sind wir Menschen auch, wir gewöhnen uns an alles und das ist alles so und dann fangen wir innerlich zum Verhärten an. Der dritte Punkt, den ich mir Gedanken gemacht habe, war dann der Blick durch das Fernglas. Psalm 25, Vers 15. Wir sind ja noch in die Psalmen drinnen gewesen und haben aufgeschlagen, könnt ihr wieder mitlesen. Und daheim immer wieder hinsetzen, nachdenken, suchen gehen. Der Herr Jesus segnet euch das, wenn ihr forschen anfängt. Und immer wieder überprüfen. Psalm 25, Vers 15. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Auch wenn vieles, vieles schwer zu verstehen ist, wenn wir manches nicht mehr verstehen werden oder auch nicht können, die Antwort kriegen wir alle in der Ewigkeit bei unserem Herrn Jesus. Ich sage für mich immer, dann wird er die auf die Seiten nehmen und sagen, schau her, deshalb hast du das und das und das braucht, oder ist es das, wie du angenommen hast, dir geschehen, weil das und das dann passiert ist. Weil ich mich verherrlichen habe können und habe können mit diesen ganzen, ich sage es mit meinen Worten, deine ganze Verwandtschaft, deine Kinder, deine Enkelkinder, deine Nachbarn, mit angreifen, wie wenn er was sagt. Deshalb, so schwer es ist, aber er wird sie verherrlichen, die Situationen. Unser Vater Gott, unser Herr Jesus, handelt nicht nach menschlichen Maßstäben. Du kannst nicht durch deine pressen. Und hüten wir uns zu sagen, ich will, ich brauche und das ist nicht so, oder das verstehe ich nicht, was eine menschliche Reaktion ist, bitte, da will ich mich nie drüber stellen, das tue ich nicht. Weil ich selber weiß, wie es mir geht. Aber durch das, sage ich jetzt mit meinen Worten, nimmt man Gott, setzt ihn von seinem heiligen Thron ab und ich setze mich auf ihn. Hüten wir uns davor. Vor allem, er sieht die Dinge anders. Er sieht das vom Ziel und er weiß, warum das passieren muss. Und Gott macht keine Fehler. Und es gibt keinen Zufall. Es geht alles durch seine heiligen Hände. Vielleicht hilft uns alle miteinander eine Veranschaulichung, einfache, sage ich. Wenn jemand ein Fernglas zur Hand nimmt, das kennen wir, wenn wir am Berg um sind, oder oft ausschauen, Vogelhäusl, was weiter weg ist, wenn du einmal so gut siehst, was ist das für ein Vogel, oder habe ich noch genügend Futter drinnen, so wie da im Winter, oder im Sommer, was blüht, oder wer ist das? Und aus dem Fenster schaut vielleicht auf einen Baum in der Nähe, liefert uns das Fernglas eine deutlich vergrößerte Ansicht des Baumes. Dann hat man so scharf, sage ich, dass man die Ameisen auf und ab rein sieht. Und der ganze Baum ist nicht mehr sichtbar, sondern nur noch der Stamm, der aus dem Boden kommt. Alles andere ist weg. Und auch wenn du was herzumst und schaust am Berg um, siehst du nur das, was du sehen willst und alles andere ist weg. Und in der Trauer, in dem Leid, in dem Kummer, ist nur ein kleiner Bildausschnitt des Leides, des Kummers und des Lebens sichtbar. Das ist ganz gleich. Ist nur ein Vergleich. Vieles wird durch den Todesfall weggeblendet. Durch eine Krise, durch ein schweres Ereignis, was geschieht. Und man sieht plötzlich nur mal diesen Bildausschnitt, der ganz nah herangeholt wird. Das eigentlich bestimmt die, das leitet die, dort, sage ich, bist schwer verletzt und verwundet und du siehst und hörst um die eigentlich nichts mehr. Du hast Scheuklappen auf und es ist um die alles zu. Genauso wie das Fernglas den Baum heranzoomt, erscheinen meine eigenen Nöte, erscheint meine eigene Situation, aber die Lebenszeit verkürzt. Die Dinge um den Baum herum verschwinden, wie ich gesagt habe. Du siehst nur mehr die Ameisen auf und da rennen. Du siehst vielleicht einen Ast, was abgeschnitten geworden ist, der vernarbt ist. Aber du siehst nicht, was um und um passiert. Nur das Todesereignis, der schwere Situation, der Leid, der Not ist sichtbar, erinnert dich aber daran, dass auch jeder Mensch sterben muss. In dieser Situation wird da vieles klar einmal. Du hast eigentlich, sage ich, nur einen zentrierten Blick, einen scharfen. Und jetzt da kommt die andere Seite in Kraft. Jetzt kommt was, was wir oft vergessen. Doch bei unserem Vatergott, bei unserem Herrn Jesus Christus, ist das Ganze alles ganz anders. Er nutzt kein Fernglas. Seine heilige Sicht, seine Schau ist nicht beschränkt. Er sieht alles. Er sieht dein ganzes Umfeld, er sieht und kennt dich im Mutterleib, wie er dir den Lebensatem eingehaucht hat. Er hat damals schon gewusst, was passiert wird und passieren muss, weil er will, dass das alles zum guten Ende, so jetzt, geführt wird. Weil er will, dass niemand verloren geht und er reagiert auch auf deine Gebete. Nur hast du es oft vergessen, dass du das vielleicht gebetet hast. Ja, sag jetzt mit meinen Worten so, jetzt bin ich da und jetzt, was hast du immer gesagt zu mir und was hast du in deinen Gebeten oft jahrelang immer wieder hingekriegt? Seine Sicht ist nicht beschränkt. Er sieht, wenn wir unseren Baum jetzt hernehmen, nicht nur den Stamm, er sieht die wesentlichen Dinge, mehr Dinge, die um den Baum herumstehen. Er sieht jede Einzelheiten, er sieht alles scharf, was du nicht sehen kannst, weil du nur den Baum siehst, den Stamm. Er sieht mehr und handelt manchmal für uns Menschen, für uns Jünger unverständlich. Dass man sagt, warum ist denn das so passiert, warum hast du das, musst du das jetzt machen, was ist das geschehen? Und bedenken wir an unsere Situation, was wir hinter uns haben, und denken wir jetzt, warum wir das haben, brauchen. Weil wir das jetzt irrsinnig schätzen. Geschwister zu haben, die zusammen in den Riss steigen, die Hände falten, ich rede mal nur von unserem Kreis, und mittragen. Und das ist das Gebet. Das ist die größte Waffe, die stärkste Waffe, sag ich mal, was du tun kannst. Und warum sieht er mehr und ist umsichtig? Weil er das gesamte Bild kennt, auch von dir. Und wenn du, sag ich jetzt, noch so lange mit dem Herrn Jesus unterwegs bist und noch so glaubst, du machst und tust und kannst und verstehst, sag unser Herr, ja, aber trotzdem muss ich das jetzt machen, weil du wirst sehen, wenn du aus diesem Tränental rauskommst, so im Psalm 23, wenn du rauskommst aus dem Tal des Todes, was dich dann erwartet. Das hast du so nicht verstanden, das hast du nicht so gekriegt, weil dich das jetzt prägt, formt und die stärken wird. So eine Stärkung hast du nie gekriegt. Ich sage es einfach mit meinen Worten. Und es bringt dich auf die Knie und deine Gebete sind ganz andere Gebete. Du schätzt die Gemeinschaft mit mir, du schätzt die Gemeinschaft mit deinen Glaubensgeschwistern und es wird dir wertvoll. Es ist nicht mehr selbstverständlich. Aus diesem Grund finden Menschen beim Tod von Angehörigen oft keine Antwort. Und immer wieder sagt er trotzdem zu uns, seinen Kindern, wiedergeborenen Christen, zu seinen Jüngern, der Tod hat nicht das letzte Wort. Deine Situation, was du hast, hat nicht das letzte Wort. Ich bin da, ich weiß es und ich werde es so machen, dass es wohlgefällig ist und dass ich, dein Herr und Heiland, Jesus Christus, verherrlicht wird. Wie es auch immer ist, das weiß nur er allein. Der vierte Punkt, den ich mir Gedanken gemacht habe, Wiedersehen macht Freude. Paulus schreibt in Römer 8, 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Mit einem Wort, es gibt nichts, nichts, absolut nichts, was dich da jetzt wegreißen kann, was dir schaden wird, weil du in Gottes heiligen Hände bist und er dich liebt und du in seinen Händen geschrieben bist. Er weiß ganz genau, wie es dir geht. Er kennt deine Tränen, er kennt deine Angst, deine Sorge, er kennt deine Einsamkeit, aber er weiß, was du brauchst. Und er lässt dich nicht allein. Er führt dich durch. Damit verdeutlicht Paulus auch, dass Gottes Liebe größer ist als jede Schwierigkeit oder Herausforderung in deinem Leben. Der Tod scheint oft eine Sackgasse zu sein. Brauchen wir gar nicht reden. Wie traurig und wie schwer das alles ist. Doch Gottes Liebe hat sogar den Tod überwunden. Diese Gewissheit kann helfen, soll helfen und uns alle immer wieder trösten. Und der Tod hat eben nicht das letzte Wort für jeden wiedergeborenen Christen, für Kinder Gottes. Wir wissen es. Bruder Karl-Hermann Kaufmann hat einmal gesagt, das ist wie ein Schritt. Du gehst von dort, machst einen Schritt und bist in der Ewigkeit. Und ich habe einmal gehört und gelesen, dass der Herr Jesus Christus dich persönlich abholt. Wie weit lasse ich alles Stein, aber ich habe andere Dinge, aber das will ich so Stein lassen. Aber wir wissen, eins darf man wissen, diesen Psalm 23 darf ich voll auf mich nehmen. Er wird mich nicht allein lassen, weil er ist mein guter Hirte. Und der will nichts Schlechtes für dich und für mich und für keinen. Und das letztendlich ist die Liebe Gottes auch der Garant dafür, dass wir als wiedergeborenen Christen uns im Himmel wiedersehen werden. Wie? Ich habe immer meine eigenen Dinge, aber das lasse ich so stehen. Aber wir werden uns alle wiedersehen. Auf das freue ich mich. Und ich freue mich auch so, dass ich die ganzen Aposteln, die ganzen Propheten, meine Mutter, meine ganzen Glaubensgeschwister, die ich kennen habe dürfen, da unseren Herrn Jesus, unseren heiligen Vater Gott sehen werden und sehen darf. Und am Tisch des Herrn, mit dem Herrn Jesus, mit vielen, 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 zigtausenden Millionen Glaubensgeschwistern als Openball feiern darf. Das wird was sein. Und wir werden Gott anbeten und singen. Auf das freue ich mich. Und was das Schöne ist, es wird kein Schmerz, kein Leid und keine Träne mehr geben. Gott selber wird sie abwischen. Das soll uns immer wieder leiten und lenken, wenn wir wo tief drinnen sind oder eingefallen sind oder viel Schmerzen und Nöte haben, dass wir daran denken. Es gibt ein Wiedersehen. Es gibt ein Wiedersehen, auch wenn der Schmerz die ganze Situation so furchtbar ist und so schwer ist, aber sie immer wieder im Gebet bitten, Herr, hilf mir, dass ich das auch glaube, was ich lese, was ich höre, dass ich das annehme und mitnehme. In meiner jetzigen Situation, geprägt von Leid, von Not, von Schmerz, von Todesfall. Gottes große Liebe, Gottes große Barmherzigkeit, Gottes große Gnade und seine unverdiente Gnade und seine Heiligkeit macht es möglich, dass ich sagen kann, ich weiß, was auf mich zukommt. Ich habe gestern, und für mich gibt es keinen Zufall, wie ich alles fertig habe gehabt, und wir haben die gute Saat jetzt nicht. Dieses Jahr habe ich aber elektronisch aufgeschaut und war neugierig, was gibt es da. Und wie ich das angelegt habe, war das, als wie das für mich oder für uns bestimmt war. Ich darf euch das vorlesen. Von der guten Saat gestern vor 13.01.24. Die sichere Hoffnung. Gott hat einem christlichen Missionars-Ehepaar in Neuguinea 4 Kinder geschenkt. Die 3 älteren Kinder lebten aus bestimmten Gründen in Europa, aber das jüngste Kind war bei seinen Eltern. Doch im Alter von 1 Jahr starb es ganz plötzlich. Der Schmerz der Eltern war groß. Schweren Herzens machte sich der Vater daran, einen kleinen Sarg zu zimmern. Ein einheimischer Nachbar gesellte sich zu ihm und sagte mitfühlend, »Du musst sehr traurig sein.« Ja, erwiderte der Vater, aber es war Gottes Wille. Der Nachbar schwieg, dann fragte er leise, wirst du uns jetzt verlassen und nach Europa zurückkehren? Nein, ich bleibe bei euch. Aber du hast jetzt hier kein Kind mehr. Willst du nicht zu deinen anderen Kindern? Doch, aber hier gibt es doch viel Arbeit für mich und meine Frau. Unsere Kinder sind in der guten Hand unseres Gottes. Ich bin sicher, dass er sie bewahren wird. Verwundert schüttelte der Mann den Kopf und meinte, ihr Christen seid wirklich besondere Menschen. Ihr könnt über den Horizont hinaussehen. Bei dieser Bemerkung ging ein Leuchten über das Gesicht des Missionars. Er hatte schon lange darüber nachgedacht, wie man den Einheimischen den biblischen Begriff sichere Hoffnung erklären könnte. Die lokale Sprache besaß kein Wort dafür. Über den Horizont hinaussehen, das ist die christliche Hoffnung. Mit den Augen kann man nur bis zum Horizont blicken. Aber der gläubige, wiedergeborene Christ kann über das Sichtbare hinausschauen. Er darf fest darauf hoffen, dass Gottes Zusagen eintreffen. Soweit der Beitrag aus der guten Saat. Fünfter Punkt, den ich mir Gedanken gemacht habe. Wenn der oder das Alltagsgewohnte plötzlich nicht mehr da ist. Psalm 89, 48. Gedenke, wie kurz meine Lebenszeit ist. Wie vergänglich hast du alle Menschenkinder erschaffen. Eine liebevolle Verbindung ist plötzlich nicht mehr da. Ein Menschen, den man von Herzen gern gehabt hat, den man geliebt hat, ist nicht mehr da auf seinem Platz. Alles erinnert noch dran. Ganz schwer wird es dann oft auch, wenn man gewisse Dinge dann wegrammen und wegtun muss. Bei jedem Sache, was man tun muss, merkt man, als wie einer an eine stechen geht ins Herz. Eine Traurigkeit, eine Verunsicherung, eine Wut, Angst, die bereits manchmal in notvollen Zeiten durchlebt hat. Wir kennen das alles. Und dann die große Frage, warum? Lieber froh, wozu? Man hat dann laut über den Tod nachgedacht. Man hat sich unterhalten. Man führt Selbstgespräche. Man redet. Man warnt. Man ist zornig. Es kommt alles. Es kommt alles unter und es kommt alles daher. Diese Gespräche lassen uns in schweren Zeiten oft auch tröstliche Momente finden. Im Psalm 90, 8, 9 und 10 sagt Gottes heiliges Wort folgendes. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser Geheimnis tun in das Licht deines Angesichts, unseres Verborgenes. Der Vers 9. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz oder wie ein Seufzer ist es unser Leben. So. Wenn du so durst, weißt, wie lang dein Leben so jetzt ist. Psalm 90, 10. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Verlust, Erfahrungen und die damit verbundene Trauer oft sind untrennbar mit unserem Leben verknüpft. Jede Lebenskrise, ob sie Tod, Krankheit, egal wie sie heißt, ist damit verbunden. Es ist ein immerwährendes Abschiednehmen, ein Loslassen von Menschen, von Orten, von Zeiten, von Idealen und von sich selbst. Weil man hat sich irgendwo ein Bild aufgebaut. Man hat nur, wie ich das gesagt habe, nur den Baumstamm hast du gesehen. Und durch solche leidvollen Erfahrungen und Ereignisse kriegst du einen größeren Horizont. Das schafft Gott dann. Du siehst dann viel, viel mehr. Du bist viel dankbarer für all die Dinge, egal was das ist oder war, was du vorher nicht gesehen hast. Der Weg aus der Trauer führt nun durch und hindurch. Der führt dich durch, weil du dich anhalten darfst an seiner starken Hand. Das sagt er. Zu trauern, traurig zu sein, ist ein schmerzhafter, oft langwieriger Prozess, den man auf sich nehmen muss. Den man nicht gern nimmt. Weil wenn einer sagt, du wirst jetzt übermorgen trauern müssen, wirst du sagen, nein, das will ich nicht. Das bin ich nicht fähig und kann ich nicht. Und dann sieht man aber erst, wenn der Herr Jesus dir mittragen hilft, was du tragen kannst. Und unsere Mutter hat immer gesagt, und das will ich nie vergessen, unser Herr Jesus legt dir nicht mehr auf, was du tragen kannst. Und du wirst sehen, wie er damit tragen hilft. Du wirst nicht allein sein. Man muss sein persönliches Leben mit dem erlittenen Verlust, mit dieser Krise, mit deiner Krankheit, mit allem, was du hast, neu gestalten. Du kannst nicht so wie die anderen oder das tun, aber eins weiß ich aus meinem eigenen Leben. Du hast eine ganz tiefe Verbundenheit. Deine Gebete, deine Gespräche mit dem Herrn, dein Lesen von dem Wort her, die Ehrfurcht vor Gott, die wächst, die wird immer tiefer und stärker. Und das sind für mich persönlich positive Erlebnisse und Ereignisse in meiner Krankheit. Und so wird der Herr Jesus an jeden, wo wir ja noch durchgehen müssen, das lernen und du wirst es irrsinnig schätzen. Er legt nicht mehr auf, als wie du tragen kannst. Und er tragt mit, er lässt dich nicht allein. Dieses erfordert von uns allen miteinander einen seelischen, einen geistigen und einen körperlichen Einsatz. Ist nicht einfach. Aber er ist mit dabei. Wir merken auch, wie der Körper reagiert auf Verlusterfahrungen, auf Krankheiten, auf Trauer. Ein trauernder Mensch, ein kranker Mensch, ein trauriger Mensch zeigt viele Krankheitssymptome wie Konzentrationsmängel, Vergesslichkeit, Schlafstörung, physische Schmerzen, Appetitlosigkeit, Antriebsschwäche, Erschöpfung und eine generell erhöhte Krankheitsanfälligkeit. Das kommt auch mit, das ist ein negativer Nebeneffekt, aber das man genauso beachten sollte und denken. Und das hat massive Auswirkungen auf unsere Trauer und auf Dinge, die auf uns zukommen. Und das kann sehr, sehr vielfältig sein. Aber da sind wir nicht allein. So, und jetzt da kommt für mich, sage ich jetzt, Deckel drauf, was ich damit erzählt habe. Und jetzt kommt unser Herr ins Spiel. Der sechste Punkt, wo ich mir Gedanken gemacht habe, ist, Trösten ist eine Gabe. 2. Korinther 1, Vers 4 ist ein wunderbarer. Ein wunderbarer Vers, den wir uns alle mitnehmen dürfen, wenn wir drinnen sind in so Situationen, wenn wir durchgehen werden müssen in solchen Situationen, alles was noch auf uns zukommt, wir wissen es nicht. Unser Herr und Heiland weiß es einzig und allein. Und da steht, 2. Korinther 1, Vers 4, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und das kannst du erst tun, wenn du selber mal durchgegangen bist. Der andere spürt das, ob du nur plauscht und hast keinen Tau, oder du redest mit denen und der merkt, der hat mir geholfen, der hat mir helfen können, der redet von was er an Tau hat. Weil selber einem der Herr geholt hat und gesagt, komm, wir gehen vorher, weil ich brauche die dann für andere Sachen, sage ich mit meinen Worten. Und das ist ein Geschenk. Das spürst. Wie die einer zuübernimmt, wie er Zeit für dich hat, wie er sagt, du pass auf, ich kann da nicht das auch nicht tun, wir falten die Hände, wir beten miteinander, aber das geschieht vorher bei dir selber, weil du selber aber durchgegangen bist, weil du was erleben hast müssen. Trösten ist eine Gabe. Wir sind selbst vor Gott getröstet geworden, deshalb können wir den Trost weitergeben. Vielleicht sollten wir mal über das nachdenken, wo wir das schon vielleicht erlebt haben. Das erste ist, von welchen Menschen, Orten, Gewohnheiten und Lebenszielen musstest du bereits Abschied nehmen? Welche Gefühlsregungen und körperliche Reaktionen hast du dabei an dir wahrgenommen? Was hat sich da abgespielt? Wer und welche Ausdrucksformen haben dir geholfen, das Loslassen zu bewältigen und neuen Mut, Kraft und Zuversicht zu gewinnen? Und das kannst du dann für die anderen oder denjenigen, den dir der Herr Jesus schickt, der schickt einen, was du tun kannst, pass auf, jetzt kann ich dir was sagen. Und ich kann es wieder nur aus meinem Leben erzählen. Durch die vielen Spitalsaufenthalte und Reha, wo ich war, habe ich viel Not kennengelernt. Viele Menschen, die noch viel schlechter und körperlich beieinander sind wie ich. Viele Ärzte, Krankenschwestern, Pflegepersonal, Therapeuten. Da kommt der Gesunde nie rein, sage ich immer. Aber ich habe viel weitergeben dürfen und vielen Menschen helfen dürfen. Und viel zurücklassen, weil ich wissen darf, irgendwann werde ich das sehen. Weil ich immer sage, Herr Jesus, wenn irgendeine Situation ist, bereit du wieder Menschen vor und schick mir deinen Weg, den ich helfen kann, so wie du mir hilfst und helfen musst. Das ist Ausdruck von dieser Not und von diesem Trost, was du weitergeben darfst. Weil ich kann nicht als 20-Jähriger erzählen, was ein 80- oder 90-Jähriger Glaubensgeschwister erlebt hat, weil da lacht da jeder, der sagt, was erzählst du da? Also ist alles gut und es hat alles seinen Sinn. Wir wissen auch, dass es mächtig ist, dass uns die Sorgen und die Ängste unsere Lebensfreude auffressen. Dass Satan ganz schlauer war ist und sagt, nein, das ist nicht. Hör mal auf mit dem Tanz, was du wieder hast. Was ist los mit dir, wie du durchhängst? Was glaubst du überhaupt? Aber da hat es wieder einen Mann Gottes gegeben und dafür sage ich, Gottes heiliges Wort ist so wichtig, dass man sich beschäftigt, dass man liest drinnen. Nicht weil du musst, sondern weil du selber so viel wachsen darfst und vielen helfen darfst und kannst und selber aber am meisten gesegnet wirst, hat es den König David gegeben. Der vertraute auf den großen, allmächtigen Schöpfer Gott. Er wusste und konnte auch deshalb auch sagen, so wie ihr den Psalm 25 könnt ihr euch einmal durchlesen. Der ist sehr ermutigend. Er hat sagen können, wer seine Hoffnung auf den gütigen Gott setzt und sich von ihm leiten lässt. So wie der Vers 13 sagt, im Psalm 25. Im Psalm Davids. Der wird im Guten wohnen. Wie die Kühle des Schnees in der Erntezeit, so erfrischt ein treuer Bote die, welche ihn gesandt haben. Er erquickt die Seele seines Herrn. Also ich wird immer wieder erquickt. Ich werde erfrischt. Ich brauche nicht sagen, ich werde Pflanzen an die Wasser da hängen und alles oben hängen lassen und sagen, mei, mir geht's so schlecht, ich bin so arm, was ich alles mitmache, keiner ist da und hilft mir. Irrtum. Der Herr Jesus ist da und deine ganzen Glaubensgeschwister sind da. Nur du siehst niemanden. Und durch diese Situation ist da David auch, sage ich, wachgerüttelt worden und hat, ist in ein ganz ein tiefes Danke reingekommen. Und dann sagt dann auch weiterhin der nächste Vers 14, wie aufziehende Wolken und Wind ohne Regen, so ist ein Mensch, der lügenhafte Versuchungen macht. Er hat gewusst, es ist jemand da, so wie Wolken und Wind, der mich, ich sage immer wieder, der mich wachrüttelt. Aber ich bin nie allein, nie. Und er hat auch immer gewusst, ich darf als König, als Knecht meines Herrn zu ihm gehen, in meinen Nöten. Er wird mich nie allein lassen. Die Hoffnung auf meinen gütigen Herrn und Heiland Jesus der besitzen. Er wird mich nicht enttäuschen. Aber wie es immer ausgehen wird, er ist darüber genauestens informiert. Das Siebte, was ich jetzt weitergeben darf, nichts ist mehr, wie es einmal war, und wir sind auch nicht mehr die gleichen wie gestern, weil sie alles verändert hat. Weil das, was gestern oder vorgestern oder vorige Woche oder vor einem Monat oder einem Jahr war, ist nicht mehr so. Und jetzt kommt Folgendes ins Spiel, und das ist sehr gefährlich oft. Man sieht die sogenannte Zukunftslosigkeit. Die Zukunftslosigkeit, die geprägt wird. Draußen in der Welt und dann Menschen, gottlosen Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Die Fragen anfangen, was ist aus der Zukunft geworden? Was ist der nächste große Crash, der nächste große unsagbare Krise? Die Eskalation aktueller Kriege, Ukraine, Israel, könnte zu einem atomaren Weltenbrand werden. Man kann jetzt hergehen, und das ist eine Gefahr, und da fällt mir immer wieder die Natur ein, da gibt es den Vogelstrauß. Und wenn der Vogelstrauß verfolgt wird, und sie nehmen außer Sicht und verlauter, ich kann nicht, ich weiß nicht wohin, macht der Arzt, der steckt den Kopf in den Sand und wartet, was wird passieren. Das kannst du auch machen als Christ, kannst ganz genauso machen. Aber es ist keine sehr, sehr gute Antwort auf deine Situation. In 1. Johannes 2, Vers 17 mahnt uns dieses Wort sehr, sehr eindringlich, und da steht Folgendes. Erster Johannes 2, Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Was heißt es? Wir Menschen investieren in die Begehrlichkeiten des Lebens. Genauso wie wiedergeborenen Christen. Macht, Reichtum, Herrschaft. Draußen die Welt, in der Gott keine Rolle mehr spielt. Weil heute zählt nur, wer bist du, was hast du, was kannst du zahlen, wie viel kannst du präsentieren. Gott und sein Wort sollen an erster Stelle stehen und nicht die vergängliche Welt. Und durch solche notvollen Situationen in unserem Leben, durch Krisen, durch Todesfälle, wird er automatisch, sage ich jetzt, der Leben, was du geführt hast, bis jetzt in Frage gestellt. Du selbst fängst dann auch an, über dich selber nachzudenken. Wo war ich, sage ich jetzt mit meinen Worten, schwach? Wo war ich nachlässig? Wo war ich oberflächlich? Wo habe ich geheichelt? Wo habe ich gelogen? Wo war ich lieblos? Da kommen dann so viele Sachen, wo der andere das nicht sagen könnte, oder du darfst das gar nicht annehmen. Du wirst vielleicht erbost und enttäuscht. Auf einmal bist du still und du fängst, sag ich, symbolisch zum Nicken an. Und weißt genau, was du einmal bitten musst, um Reinigung, um Vergebung. Dass du hingehen musst, du selbst. Weil man oft sagt, ja, wieso habe ich das, warum habe ich das? Kann ich nur von meinem Leben sagen. Und dann kommst du drauf, durch die stille Zeit, durch vor allem das Lesen seines Wortes, spricht der Heilige Geist und sagt dir ganz genau auf, mein liebes Kind, da hast du einen Riesenmangel. Denk einmal drüber nach. Und manche Krise, manches Versagen, mancher Absturz in mein Leben, mancher Totalkrepierer ist mir zum großen Segen geworden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei euch anders ist. Vielleicht heißt es halt anders und ist anders geschrien. Aber im Prinzip geht mit uns allen daher, nimmt uns bei der Hand und sagt, jetzt müssen wir diese Erziehungswege gehen, weil du das brauchst für deinen Wachstumsprozess. Und ich kann nur für mich reden, Unser Charakter, unser Ort, unser Reden, unser Denken, vor allem wie es dann die anderen Menschen siehst, wie es deine Geschwister siehst, wie es deinen Nachbarn siehst, wie es deine Glaubensgeschwister siehst, du kriegst ein anderes Bild. Weil der Herr durch diese drangvollen und schweren Situation einen Spiegel hinhaltet. Und du fragst dich, was ist der Wille Gottes? Den Willen Gottes erkennst du unter anderem durch sein Wort, das Wort Gottes, durch die stille Zeit. Den Willen Gottes kennst du und erfährst und erlebst du durch das Gebet. Er antwortet dir. Den Willen erfährst du, wenn du sagst, bitte, Herr Jesus, gib mir eine Antwort, hilf mir da bitte. Er wird dir so antworten, dass du das klar sehen wirst. Und es kommt eins her, dass du da hinstellen wirst und sagst, bitte reinig mich von Dingen, wo ich jetzt weiß, was passiert sind, wo ich oft gar nicht mehr denke. Und der Wille Gottes ist aber auch, dass alle Menschen gerettet werden. Und vielleicht, das weiß ich nicht, das weiß nur der Herr allein, passieren gewisse Dinge und Ereignisse in unserem Leben, dass wir verändert werden. Weil wir sind normalerweise, sage ich, Sturköpfe, sehr, sehr von uns angetan. Wir glauben, wir kennen das, wir wissen das machen und durch solche Situationen werden wir eines Besseren belehrt. Wir sind auf unsere Fies, auf unsere Knie angewiesen. Wir werden abgeführt auf die Knie, sage ich, und wir lernen beten. Wir lernen das Wort Gottes lesen, ganz anders wie vorher. Wir sollten viel mehr das Leben nach dem Willen Gottes ausrichten. Wie oft habe ich ehrlich gefragt in meinem Leben, Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, was ist dein Wille in meinem Leben? Ich habe immer so da, das will ich, das brauche ich, das habe ich, dann duschst, dann wirst munter und sagst, ah Herr, ich glaube, ich habe was verkehrt gemacht. Da sieht man dann immer, der Herr hat viele Wege, dass sie heimwärts führen, das weiß ich. Gott will aber, dass wir heilig leben. Das ist was ganz Wertvolles. Und der erste Petrusbrief, das erste Kapitel, der Vers 16, sagt es. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Denkt einmal über diesen kurzen Vers einmal nach. Das bedeutet, dass wir keine faulen Kompromisse eingehen und unseren Herrn Jesus unser Leben ganz zur Verfügung stellen. Das könnte vielleicht da drinnen, sage ich auch schon mal, ein Teil sein, dass du sagst, oh, jetzt weiß ich ein bisschen was, jetzt könnte ich mal was denken. Und das Schönste kommt aber trotzdem noch. Wer durch Jesus Christus gerettet ist, bleibt in Ewigkeit. Das bedeutet, all diejenigen, du, ich, jeder, in aller Schwachheit, die Jesus Christus in ihrem Leben haben, in ihrem Herzen haben, die wissen, was sein Wort sagt, haben ewiges Leben bei ihm, beim Gott, im Vaterhaus. Dort ist dein Bürgerrecht. Bist du dir dessen bewusst, was das heißt? Trotz deiner Nöte, Sorgen, Ängste, Verluste, was du in deinem Leben hinter dir hast oder schon zur Zeit drinnen stehst oder was du noch haben wirst. Und der letzte und achte Punkt war unser Blick auf unseren Herrn Jesus und die ehrliche Hinwendung zu ihm. Unser Blick auf unseren Herrn Jesus und die ehrliche Hinwendung zu ihm. Wieder der Psalm 25, 17. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt. Führe mich heraus aus meinen Nöten. Der heilsame Weg durch die Trauer, durch die Krankheit, durch Verlust, durch Tod, mündet in ein Loslassen und Verabschieden dessen, was nicht mehr ist und nicht mehr sein wird. Und ich weiß es nur von meinem eigenen Leben, wenn wir am Berg aufgekeichen oder wenn ich dahin schnauf auf der Groden und mir Menschen überholen, die anzahlen, die vorbeilaufen, die sich dann umdrehen, weil ich daherkomme mit der schiefe Turm von Pisa, hat mir am Anfang immer tief getroffen. Tief. Da war ich zerstört am Boden, echt. Da habe ich mir aufgesagt, wieso habe ich das? Warum muss das? Warum? Heute weiß ich es, warum und wieso. Weil der Herr mit jedem seinen Weg geht und man das braucht. Und wenn es oft noch so traurig und so schwer ist. Man muss nur fragen, Herr Jesus, wozu? Wozu? Wir gewinnen durch das innere Stärke. Eine innere Stärke, denn ich will so sagen, die die Menschheit nicht hat. Du merkst, du tragst die Wert und nimmst die Wert, als wie die Wert umarmt und sagt, komm, wir gehen. Ein Mut, einen wirklichen Mut und eine Zuversicht und eine große Hilfe, eine erfahr- und erlebbare Hilfe unseres Herrn Jesus. Und für das bete immer wieder und sei dankbar dafür. Das kommt aus deiner ganzen notvollen Situation. Und der uns helfen wird in den zukünftigen Lebensaufgaben, was auf uns zukommen wird oder zukommt, oder da ist durch solche Situationen, einfach mit ihm gemeinsam. Ohne ihn kannst du nichts tun. Du nie was allein. Was glaubst du, kannst allein was. Du wirst einen Bauchfleck machen, sondergleichen. Sie hinzustellen und mit ihm gemeinsam dorthin durchgehen. Das wirst du spüren und erleben. Weil Jesus Christus lässt dich nie alleine. Das kannst du in Anspruch nehmen. Seinen Frieden, sein Trost für meine Seele in der Erwartung innerer und äußerer Hilfe. Allah aus sein Trost und die Kraft in unserer hilflosen, turbulenten und massiv finstern werdenden Zeit, in unserer Krankheit, in unserem Verlust von Menschen, in Sorgen um die Kinder, in allem, was die beschäftigt und Not macht. Diesen Trost und diese Kraft wirst du erleben. Wenn wir dann vor allem am Ende unserer Kräfte sind. Und Gott muss uns oft ganz tief hinunterführen. Das weiß ich von mir, wenn du ziemlich ein massiver, starker Mensch bist, also der, was durch viele Umstände auf sich dann gewesen, angewiesen ist, du fängst dann an, alles selber zu machen und gestalten und vergisst eigentlich, dass das alles durch Gottes Hände geht. Hat Gott eigene Methoden, dass er, sage ich jetzt, diese Erziehungswege mit dir gehen muss, dass er dir zeigt, was wirklich lang geht. Vor allem Gott hat so eine lange Geduld, so einen Langatmig. Über Jahre kann es gehen, über Jahrzehnte. Und auf einmal ist er da und sagt er so, mit meinen Worten, jetzt ist genug, jetzt müssen wir mal was unternehmen, wir beide. Aber das weiß ja jeder selbst. Hingehen zu sagen, Herr Jesus Christus, wozu? Und selbst dort hört Gott unser Flehen, unsere Bitten, sieht unsere Tränen, meine Verzogtheit, mein Murren und ist bereit, dir immer wieder zu helfen. Er lässt dich nicht allein. Wir müssen es nur ehrlich meinen, nicht oberflächlich ehrlich. Das ist wichtig, vergessen wir das alle nicht. Das vergisst man ganz schnell. Gott freut sich, unser Jesus freut sich, wenn wir begreifen, dass wir bei ihm jede Sehnsucht, jede Angst, jede Not, jede Krankheit unseres Lebens bei ihm gestillt wird. Gott ist größer als jede Krise in deinem Leben. Das Herz eine zu schreiben, Jesus, du bist größer. Leben mit Jesus Christus lohnt sich, weil er die mich in Krisen festhält. Kinder Gottes können mit Gottes Hilfe über das Sichtbare hinausschauen, wie ich vorgelesen habe. Du aber darfst fest darauf hoffen, dass Gottes Zusagen eintreffen. Gott hat einen großartigen Plan für dein Leben, was du noch da herum bist, was er dich da sein lässt. Einen ganz großartigen Plan. Nimm ihn in Glauben an und verfolge ihn mit seiner Hilfe, mit ganzem Herzen von dir. Auf dem harten und holprigen Weg, sage ich mal, ins Himmelreich, in die Ewigkeit, begegnen uns alle miteinander auf viele Versuchungen, viele Prüfungen, viel Kummer und viel Leid. Wir werden nicht ausgespart werden davon. Aber unser Vater Gott, unser Herr Jesus, weiß für uns immer wieder den richtigen Weg. Und der ist oft nicht einfach, der ist manchmal leichter, aber er ist oft sehr schwer. Er sieht auch alle unsere Ängste, unsere Nöte, unsere Tränen, aber unsere Worte und Taten und vor allem, wie ehrlich wir es meinen und wie ernst. Psalm 32, 8a sagt er, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Psalm 32, 8a. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, was kommen wird, kann ich nur immer sagen, du weißt es, mein Vater Gott. Amen. Danke so für die Botschaft, für sein Wort. Wir wollen uns neigen, die Hände falten. Ein, zwei Minuten still werden, weil wir alle wissen, sein Wort ist mächtig. Es hat, nehme ich an, jeden angesprochen und ich werde dann Danke sagen und unseren Herrn für sein Wort preisen und loben. Mein geliebter Herr Jesus Christus, mein Vater Gott, allmächtig, heilig und groß bist du und dein Wort ist mächtig. Danke, dass wir dein Wort hören haben dürfen, mit dir Gemeinschaft haben dürfen und du hast uns um dich geschaut. Du hast uns dein Wort wieder ein Stückchen aufgemacht und uns wissen lassen, wie du denkst. Danke, dass du jede Krankheit, jeden Verlust, die ganze Angst von uns, die Tränen, die Sorgen, die Ängste aus Wurden kennst. Aber danke, dass deine Liebe und deine Güte so groß ist, deine Barmherzigkeit und dass du uns nie allein lässt. Dort, wo wir nicht mehr kennen, hebst du uns auf und tragst uns weiter. Du betest immer wieder beim Vater, dass unser Glaube nicht aufhört. Jesus Christus, du weißt, dass mein Herz tief bewegt ist vom Spitalsaufenthalt von meiner Schwester Ingrid. Du weißt die Zeit, was vorher liegt. Herr, bitte verherrlich dich im ganzen Haus Österreich. Bitte auch ganz besonders, Herr, für meinen Neffen, der unten liegt im LKH Graz, was mich tief bewegt, der Herr Jesus. Bitte für ihn, segne ihn, behüte und bewahre ihn. Und ich bitte, Herr, dass du sein Herz aufschließt, dass vor allem seine Frau, seine Tochter und all die Bekannten, die Verwandten für ihn, sein Bruder, Schwägerin, der Vater Jesus das ganze Umfeld auch zum Nachdenken kommt, dass es ihnen zum Heil wird. Bitte für einen Klaus in Deutschland, dass ihn erinnern kann nach diesem fürchterlichen Unfall. Jesus, dass du ihn nicht verloren gehen lässt. Bitte für einen Bruder oben in Deutschland, Müller, dass du ihm hilfst, dass die Haut anwächst, Herr Jesus, dass er wieder zu Kräften kommt. Ich bitte ganz besonders auch für unseren Bruder Fürsberger. Du weißt und kennst die Not. Hast Leid, Herr Jesus, den Verlust. Bitte auch ganz besonders für die Geschwister Maschke in den hohen Alter mit 88 Jahren. Die Schmerzen, die Krankheiten für unser Hedi, Herr Jesus. Und für all die Geschwister, die mir jetzt nicht einfallen, die allein sind, die Einsamkeit. Denke jetzt aber an die Schwester Hedi in Wien mit ihrer Tochter Ruth, die sie über Jahrzehnte pflegt. Sei ihr nahe, segne sie alle, Herr Jesus. All die Not, die Krankheit, der Tod, wir verstehen vieles nicht. Aber danke, wir werden es einmal sehen und erkennen dürfen, wenn wir bei dir in der Ewigkeit sind und du lässt keinen von uns, aber keinen, Jesus, lässt du aus und haltest, tragst mit, tragst durch und wir dürfen immer wieder erleben, wie heilig, groß und allmächtig du bist. Ich lobe und preise dich, Herr Jesus, dass wir dich kennen. Danke, dass wir deine Kinder sein, deine Jünger sind, dass wir so einen heiligen, allmächtigen Gott haben, der über alles steht. Und dass wir dir, jeder wie wir sind, nicht egal sind. Du kennst jedes Haupt von unserem, jedes Haar von unserem Haupt. Du weißt, wie es uns geht, du durchleuchtest unsere Herzen. Du siehst und kennst uns alle, Herr Jesus. Ich danke dir, ich lobe dir und preise dir und bete an der Allmacht und der Größe. Amen.
Amen. Amen.